Herzlich willkommen zu unserer neuen, der 10., also zur Jubiläumsfolge von The Real Pain. Alex, was hast du dir überlegt für unsere Special-Folge?
Ja, erstens einmal einen der besten Pain-Gäste, die man haben kann.
Und wer soll das sein?
Naja, der Peter Fischer.
Ja, stimmt. Das ist wirklich einer der besten Pain-Gäste. Der nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Und was ist das Thema?
Du, ESG. Ich glaube, das ist auch ein ziemlicher Pain.
Alles klar. Das ist ja, er hat ja letztens irgendwann einmal einen Post gemacht. Er ist vom ESG-Evangelisten zum Totengräber geworden, oder?
Ja, genau. Und ich glaube, das passt ganz gut.
Ja, perfekt. Ja. Und du hast gesagt, erstens hast du das überlegt und was hast du noch überlegt?
Naja, ich habe mir gedacht, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ein bisschen spannend, weil da ist ein bisschen Musik dabei.
Okay, das heißt?
Ja, also wir lösen das jetzt kurz auf. Wir hatten ein kleines Hiccup diesmal, ein kleines Tonproblem, das sich selbst Profis nicht erklären können. Es kann sein, wenn ihr ganz aufmerksam seid, dann werdet ihr zwischenzeitlich ein bisschen Musik hören. Der Hintergrund ist ganz einfach, es gab da eine Interferenz mit AirPods und Co. Will da gar nicht ins Detail gehen. Let us stop here and let's go.
Ja, und wir haben uns überlegt, wer die meisten Lieder erkennt, der kriegt dann einen Slot in unserer Weihnachts-Sonderfolge, wo die größten Hopperlers dann zusammengefasst werden.
Danke, jetzt hast du das rechtzeitig geleakt, 3 Monate vor Weihnachten. Auf die freuen wir uns schon sehr. Es ist nicht das einzige Hopperla.
Das hat jeder wieder vergessen.
Es ist nicht das einzige Hopperla. Und also, nur damit ihr informiert seid. Und Peter und wir haben uns entschlossen, wir senden es trotzdem. Habt Spaß mit der Musik zwischendurch. Und noch einmal die Erinnerung, wer die meisten Songs erkennt, wird als Gast in die Special-Folge eingeladen.
Na dann, gehen wir rüber zum Peter.
Sehr gut.
Gut.
Peter, herzlich willkommen. Danke, dass du zu unserem Podcast gekommen bist.
Sehr gerne.
Wir haben uns gedacht, wir würden gerne mit dir sprechen. Du hast ja auf LinkedIn, das habe ich vorher im Intro schon gesagt, so einen spannenden Post gemacht. Du bist vom ESG-Evangelisten zum Totengräber geworden.
Ja.
Wie kam es dazu und warum ist es dazu gekommen?
Also diese ganze ESG-Geschichte hat ja für mich angefangen vor mittlerweile schon 10 Jahren. Da dann mit der Susanne Eckmann-Rippe, damals bei einem von diesen großen Beratern, bei dem ich ja einige Jahre arbeiten durfte.
Mhm.
Und ich war absolut überzeugt, dass das nicht das Passwort gemeint, sondern tatsächlich der Gamechanger ist, weil es war, wie ich ja geschrieben habe, für mich die Hochzeit zwischen Kapital und Nachhaltigkeit.
Mhm.
Ich habe an das geglaubt, bin dann auch prophetenartig durch die Lande gezogen. Und musste aber in den letzten Jahren dann eigentlich so wie alle erkennen, ja, das war Elliot, ja, meist zwei, nur am Ziel vorbei und auch eindeutig zu viel.
Ja.
Mit
zu viel meinst du die Regulatorik?
Oder die Regulatorik und, ja, das ist das eine, die Regulatorik ist das eine Thema. Das zweite ist natürlich, wo ist jetzt sozusagen das Ergebnis da? Wo sehen es wir?
Ja.
Und wenn man sich die Medien so anhört, knapp vorbei, würde ich einmal nicht sagen, sind wir an dem ESG-Thema, sondern wir sind mit Vollgas an diesem CO2-Ding vorbeigelaufen, weil wir uns überreguliert haben. Und ich habe das auch schon auf der letzten Expo und auf der MIPIM auch gehört, das ist für institutionelle Investoren noch immer ein sehr großes Thema.
Mhm.
Bleibt es auch, es wird noch schlimmer, aber sie wollen Ergebnisse sehen.
Mhm.
Sie wollen es am Haus messbar sehen und keine Berichte mehr schreiben.
Ja.
Da muss ich mich jetzt einmal ganz herzlich für unsere Kollegen, die da bei der Frau von der Leyen, vor allem mit deutschen Kollegen und ASIS und SIAP, die da wirklich gutes Lobbying betrieben haben, dass die Frau von der Leyen irgendwann einmal eingesehen hat. Naja, vielleicht sind wir doch über ein bisschen was zu ausgeschossen.
Das ist ja Omnibus.
Genau. Ja, vielleicht sollte man Omnibus noch kurz einmal erklären. Das werden vielleicht nicht alle wissen. Omnibus ist eigentlich nichts anderes als der Versuch der EU, ihre eigenen Vorgaben auf ein gerüttelt Maß zu reduzieren und das Ganze verdaulich zu machen, was aber noch immer nicht heißt, dass das Reporting aus dem heraus wirtschaftlich wieder oder ökonomisch betrachtet werden kann. Also es reduziert die Anforderungen. Auf der einen Seite, also wie kann man von 1000 Datenpunkte, von 80 Datenpunkte, nur zur vorigen Aussage zurückzubringen, wem nutzt das, was bringt das? Und da gibt es ein deutlich spannenderes Steuerungsinstrument, das uns die EU vorgibt. Aber das, wie ich fürchte, einige Kollegen noch nicht in der Deutlichkeit am Radar haben.
Warte mal, bevor du aufs neue Thema kommst, ich habe das Gefühl, dass viele auch das beide Themen, nämlich die EU-Taxonomie, auch nicht wirklich am Radar haben, beziehungsweise auch nicht wirklich verstanden haben.
Ja.
Definitiv. Vor allem in der Anwendung ist es in Wirklichkeit. Also wenn du dich nicht hingesetzt hast und dich intensiv damit beschäftigt hast, kannst du mit dem nichts anfangen.
Genau. Warum haben wir jetzt da den Omnibus? Das ist genau der Grund dafür. Weil es nützt der beste Wille nichts und das bringt uns vor einer finanziellen, so ökonomisch oder klimatechnisch, gar nichts, wenn wir Papiere produzieren.
Ja.
Und was diese 12 Kernthemen, die die EU hat, von CO2-Reduzierung über Soziales hin und her 1000, das ist alles extrem wichtig. Nur, und wer mich kennt, weiß es, ich bin weit weg davon, ein Grüner zu sein. Aber selbst ich habe schon verstanden, dass es hier auf der Immobilie drei wesentliche Einflussfaktoren gibt. Einflussfaktor Nummer 1 ist einmal der äußere Bereich um die Immobilie. Und da kann man jetzt niemand leugnen oder nicht. Fakt ist, da passiert irgendwas. Ob das jetzt mehr Wind ist, ob das mehr Wasser ist, ob das Heat Islands sind in die Städte, da passiert irgendwas. Wie können wir das beeinflussen? Durch die Reduzierung der CO2-Bilanz. Dann haben wir den äußeren Teil des Gebäudes. Das brauchen wir nicht viel diskutieren. Da ist halt die Frage, was mache ich mit der Fassade? Mache ich was mit der Fassade? Mache ich was mit dem Dach? Und dann haben wir vor allem den dritten Teil, und das ist aus meiner Sicht der Dinge, der wichtigere Teil, das ist die Steuerung im Gebäude.
Mhm.
Und da gibt es schon sehr, sehr schöne Systeme dazu.
Mhm.
Da gibt es zum Beispiel ein deutsches Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, über mit KI zusammen Prognoserechnungen zur Steuerung des Hauses zu schaffen, die wetterabhängig sind. Die
machen
Prognosehochrechnungen, spielen das bis zu 5 Tage ins Haus ein. Und so kann ich ein Haus nach Auslastung, Außentemperatur, Kommandatemperatur steuern. Ich glaube, diese interne Steuerung ist im Haus ganz wichtig. Nochmal zurück zum ersten Thema. Dieses Thema rund ums Haus ist etwas, was für uns alle ökonomisch wahnsinnig wichtig ist. Das ist für uns darum so wichtig, weil nämlich die Immobilienbranche ein kleines Problem hat. Sie ist immer abhängig von Finanzmitteln.
Ja.
Und da haben wir vor allem zwei Player, die beim Thema Außen irrsinnig aufmerksam sind. Das ist die Versicherungsseite natürlich auf der einen Seite, weil die schauen sich das jetzt ganz genau an, wie klimaresilient dein Gebäude ist, wie was die Klimaerwärmung oder die Veränderung, die da für Auswirkung hat auf den Versicherungsschutz.
Ja.
Und dann haben wir unsere Kollegen vom finanzierenden Bereich, ich nenne es jetzt einmal global so, wo ja die Regulatoren oder der Regulator in allen Ländern schon ganz richtig sagt, lieber finanzierender, was auch immer, außer du bist das Private Equity, man hat nicht einmal da stimmt so richtig, du schaust damit ganz genau hin, wie klimakritisch das die Leistung dessen ist, was du finanzieren wirst. Das ist im äußeren Bereich.
Ja.
In jenem Bereich haben wir dann noch einmal ganz große Themen und ich weiß, man darf das in der Branche nicht laut sagen, und ich weiß, mir ist zum Podcast jetzt angespannt, aber ich bin seit 30 Jahren der tief religiösen Meinung, dass seine Immobilie so sehr belastet wie ein Mieter.
Ja.
Und diese Belastung kommt jetzt
nenn's vielleicht nicht Mieter, nenn's Nutzer.
Nutzer, nennen wir es Nutzer. Der Nutzer.
Korrekt.
Und dieser Nutzer kommt jetzt auch noch ums Eck und sagt, das ist eh ganz lieb, dass du mir jetzt das Gebäude geben willst, aber, ich habe folgende Anforderungen an dich, aus meiner Kompetenz heraus, aus meinen Aufgaben heraus. Das geht runter bis zum Privaten. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch völlig richtig. Und jetzt kommt der große, böse Satz. Dieses Klimading ist jetzt nichts, was man klein lösen kann, sondern das kann man nicht groß lösen.
Ja.
Wenn man es wollen.
Ja.
Ja, so. Dieser Nutzer kommt jetzt aber auch mit anderen Anforderungen bei Flexibilität und lauter solche unanständige Dinge, die wir in den letzten ohne Übertreibung 7 Jahren knüppelhart lernen haben müssen.
Du, ich wollte gerade sagen, du kannst das Gebäude, da fällt mir, wenn du sagst, KI-Steuerung und so weiter im Gebäude, fällt mir als erstes ein, die öffentlichen Fenster lässt sich trotzdem niemand nehmen im Bürohaus. Ja,
ja, das ist ja ein Ordnung.
Das ist
ein Ordnung. Wenn ich das so aussteuern kann, dass das Nutzerverwalten ist, über ordentliche Steuerung, ist das ja kein Problem.
Genau.
Ja. Aber das bringt mich zu einem ganz anderen Beispiel und dann muss ich wieder zurückspringen, nicht, dass ich es wieder vergiss. Weißt du schon mal in Dresd?
Ja.
Dresd ist eine wunderschöne Stadt. Also wirklich, Dresd ist traumhaft schön. Und die haben dort etwas völlig Unanständiges, was du in Wien nicht siehst. Und das ist, Achtung, Trommelwirbel, Fensterläden.
Mhm.
Und zwar verstellbare, in alle Richtungen verstellbare Fensterläden. Und eines ist gewiss, 100%. Das ist zumindest für das Wiener Zinshaus die kosteneffizienteste, vernünftigste Art und Weise, über den Sommer zu kommen. Warum weiß ich das? Weil ich auch in so einem wunderbaren Altbau wohne. Und gelernt habe, dass eine Klimaanlage was Tolles ist, wirklich was Tolles. Aber dass, wenn man das von der Früh bis auf die Nacht vernünftig macht, man die ersten 3 bis 4 Wochen ohne Klima auskommt.
Ja.
Das bringt mich zurück zu unserem Nutzer.
Nur ganz kurz, aber Klimaanlage wieder das Thema. Durch das deine Wohnung kühl ist, wird durch das Wirtgerät die Außenluft,
das
die
umgehende Außenluft erwärmt. Das ist richtig, das ist richtig.
Also du weißt, wie die
Schatz sind wahr. Unsere Splitgeräte sind sowieso etwas, über das wir mal ganz fest nachdenken müssen. Nicht nur wir, also ich will jetzt da kein Bashing betreiben, aber es gibt im südlichen Kontinent ein Land, das heißt Indien, und da war es gesichert, dass diese 100 Millionen Bewohner dort in den nächsten Jahren das 30-fache an Klimaanlagen aufbauen werden müssen, nicht wollen, sondern müssen, um überleben zu können. So. Und jetzt ist es genau die große Aufgabe, dass wir hier, jetzt kann man wieder sagen, ja, dann brauchen wir es eh nicht lösen, das Problem. Also es gibt für mich 2 Lösungen. Entweder Alexander Bruder sitzt im Flieger, fliegt nach Delhi und stellt sich dort am Marktplatz und sagt, Kinder, ihr müsst diese Evolutionsstufe, die wir 40 Jahre lang hatten, auslassen. Ihr müsst ab sofort grün werden. Oder wir überlegen uns irgendwas anderes. So. Und das bringt mich dann zum Austrag von CO2.
Wow.
So habe ich echt den Formular. Nutzer. Ja, die Nutzer werden halt immer ein bisschen wie soll ich das jetzt sagen, fordernder, zu Recht, weil sie zahlen auch Geld dafür. Nämlich wirklich Geld.
Ja.
Und die 30 Jahre in der Branche sind, wissen, wir haben einfach 30 Jahre das gebaut, was wir für klug gehalten haben. Und dafür fragen wir jetzt auch in der Nutzbarkeit die Rechnung. So ganz eben.
Bitte, erstens einmal kurz noch zu Italien. Aber als Italien fällt voll immer richtig, zwischen 12 und 14 der Gehsteige geklappt. Und diese Läden, von denen spielt, die sind ja alle zu. Die werden komplett verschlossen, ja. Die Gebäude. Finde ich einen super Vergleich. Kurzer Themensprung, wir kommen immer wieder auf die gleichen Themen zurück, aus Investorensicht, weil das halt ein bisschen so meine Kappe ist. Was ihr am Markt jetzt im Moment stark merke, an dem Markt bekanntlich mehr schlecht als recht bei Transaktionen funktioniert, wir haben im Endeffekt Investoren, Stichwort Institutionelle, die sehr stark Fondsversicherungen getrieben sind von diesem ESG-Thema und den Vorgaben, die gleichzeitiger Ort Markt, würde ich sagen, nicht Schwäche, aber einen Nachteil haben gegenüber Privaten, die allenfalls sagen, mir ist das eigentlich komplett egal, solange nicht irgendeiner kommt und mir strafrechtlich sagt, er verfolgt mich, weil ich nicht gegen deine ESG-Maßnahme umsetze, ist mir das egal, ich kriege dafür 1%, 2% mehr Rendite. Ich persönlich merke da und habe schon gemerkt, in der letzten Station als privater Investor, da gibt's eine Polarisierung im Markt, sozusagen die einen müssen nicht viel machen, die anderen müssen nicht wirklich was machen, denken sie, okay, da kommt schon was, aber nutzen auch diese Chancen. Da würde mich interessieren, wie siehst du das? Also wird es am Investorenmarkt relativ rasch so sein, dass die Privaten dieser Gap geschlossen wird? Oder wird sie vielleicht sogar das so bei den Autos, das Dieselauto oder der private Investor, dem es wurscht ist, wieder durchsetzen und Stichwort Omnibus und dann gibt es vielleicht auch kein Omnibus mehr. Was ist so dein Gefühl, wie da der Investmentmarkt, in welche Richtung der Investmentmarkt geht?
Jetzt fahren die Bauern gar nicht kurz sagen, weil du hast alles erwähnt. Das ist die ganze Wahrheit. Wir bleiben jetzt einmal beim ersten. Und das ist genau auch der Aufhänger darauf, das Auto. Wir wissen alle, dass wir so gewisse CO2-Steuer von unserem Auto zahlen. Und das ist auch völlig in Ordnung für uns. Mit dem können wir leben, wenn man es am Anfang aufkriegt. Das war nicht der Vignettmann, CO2-Mann. Danke an Robert Kratzke, hat es keinen gegeben. Aber man muss schon eines sagen, sie ist da. Sie ist schlicht und ergreifend da. Und gerade im institutionellen Bereich und eben nicht nur das, und das ist das Hinterlistige betrauen, wird das Thema ETS ab 2027 ein riesengroßes Thema. Wir haben 2 unterschiedliche Plattformen dafür. Das eine ist die Plattform, die hergeht und sagt, du musst. Das sind jetzt produzierende Unternehmen, das ist Betonindustrie und so weiter und so fort. Und die müssen in diesen ETS. Der ETS ist der größte Fonds, den wir haben. Der hatte 2022 über 750 Milliarden Euro Einzahlungen. Von denen dann im Laufe der Jahre 40 Milliarden von der EU sehr richtig wieder Geld investiert wurde in die Entnahme von CO2. Weil da also muss man dann auch ein bisschen differenzieren, da gibt es 3 unterschiedliche Zugangs. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage. Es kann so sein, dass viele Kollegen und private Landlords meinen, das ist ja wurscht, nur der verpflichtende ETS ist sektoral. Und ab 2027 ist die Überwachung drinnen. Und im Jahr 2024, das habe ich vorhin nachgeschaut, eine Wildumwelt 100 Pitor, hat die Tonne CO2 100 Euro gekostet. Und eine Tonne CO2 ist bei einem Haus, ich will jetzt nicht sagen, wo wir sind, das ist am Tag so ballert. Ohne Programm. Jetzt kommt zu deiner 1-2% von die zurück. Die zahlst du dann an eine ETS. So. Jetzt gibt's drei Möglichkeiten. Und da gibt's den Voluntary, ja, den Freiwilligenmarkt. Und da, wenn man sich das international anschaut, muss man eines feststellen, das ist ein spitzenmäßiges Produkt. Weil Microsoft, man kann von einem halten, was man will, die sind viel nur keine Deppen. Ja? Und die haben in 24, 25 zwei Drittel der Voluntary ETS übernommen. Mhm. Und zwar nicht nur in irgendeinem Wald, zu dem komme ich gleich, sondern vor allem in Produkte, die zum Beispiel die Naturkohle kennt kein Mensch, ist aber komplett coole Sache. Biomasse wird verbrannt so hoch, dass sie CO2 aufnimmt und dann wird es ins Erdreich eingebracht. Also, da
gibt das, wo man die Koteletts grün drauf, ne?
Das ist auch das, wo man die Koteletts grün drauf, und das ist aber dann wirklich ökologisch abbaubar, weil nämlich in dieser Kohle ist das CO2 zusammen. Ist nicht so im Wald drin. Es gibt drei unterschiedliche Tickets. Ja, das eine Ticket ist das Ticket, das hergeht und sagt,
let's start.
Ich tausche meinen CO2-Ausstoß gegen das, dass du einen Wald
überwältigst.
Jetzt haben wir da ein bisschen ein Problem, da war ja einiges in den Medien in den letzten paar Jahren. Das ist nicht so ganz austreiben, wenn man sagt, dass du eines im Wald abgeförstet wirst. Das kann ich so nicht genau. Mhm. Dann gibt es die zweite Sparte, das ist die ersetzende Sparte, das ist das zweite Ticket, ich glaube, das benutze ich in den Fachbegriffen, damit das ein bisschen klarer ist. Das ersetzende Ticket heißt, ich produziere eine Tonne CO2, und du tust etwas, um eine Tonne CO2 nicht zu produzieren. Damit gleich funktioniert. Ist alles handelt das. Und dann gibt's die dritte, und das ist die Zukunft. Das ist das, wo Microsoft reingeht. Das ist nur ein Voluntary Hardware. Ich gebe dir 100 Euro. Und du machst etwas mit diesen 100 Euro, nachweislich, das CO2 aus der Atmosphäre entnimmt und bindet. So. Jetzt fahren wir genau bei dem Punkt. Ab 2027 zahlen wir mal alle auf alle Fälle. So, und jetzt muss man mal eins unterscheiden. Und das ist ganz wichtig auch für die Hörer, dass man das versteht. Es ist ein riesengroßer Unterschied zwischen klimaneutral und net zero. Also klimaneutral ist die Möglichkeit, durch Kompensation nicht klimaneutral zu verhalten. Da passiert gar nichts. So, ja, das kostet dann im Handel ein bisschen weniger, so zwei halt ein bisschen weniger dafür. Aber net zero bedeutet tatsächlich net zero. Nämlich, das heißt, dass ich keinen Ausstoß mehr habe und dann bin ich immer erst auf 90% von dem, was ich binden muss. So zusammenfassend. Und zurückkommend auf die Immobilie heißt es, wir werden, wie ich in meinem linken Post geschrieben habe, ab 2027 in diesem Selbstschutz sein. Und ab dem Augenblick hat das ein Preisschild wie beim Auto. Und dann kommt nämlich für mich der schöne Effekt. Dann geht es auf einmal nicht mehr darum, dass man Hotel nicht mit einer Wohnung vergleichen kann. Auf einmal wird das Ding vergleichen. Jetzt komme ich zurück zur Regulatorik, was du gesagt hast. Und damit reduziert sich die Regulatorik auf das, was sie nämlich wirklich sein muss, ein Messinstrument für die EU, um zu wissen, wo sie regional eingreifen, oder wo sie sektoral regional eingreifen. So. Und damit ist diese Frage, glaube ich, auch beantwortet, was interessiert den Bestandshalter mit 15 Häusern, ja, mein Lieber, ab 2027 wirst auch du dort einzahlen. Und wenn du das 3% Rendite nimmst und du musst dann im Jahr nochmal 30.000 abdrucken für das Thema CO2, dann kommt der Augenblick, wo du darüber nachdenkst, was mache ich gegen meine Heat Islands in meinem Umfeld, was mache ich mit meiner Außenhülle und was mache ich mit meiner Haustür.
Ja, vielen Dank. Also gerade so vermeintlich banale Themen wie Klimaneutralität, was ja, dass ich, darf ich das richtig zusammenfassen? Ich kann bis zum 31.06. eigentlich mit einem 8-Zylinder Chevy durch die Gegend fahren, wenn ich das zweite Jahreshälfte von Luft und Sonne lebe und das sich ausgleicht, bin ich klimaneutral, während ich bei Zero wirklich das Gebäude zum Beispiel, und es ist im Ernst, das Gebäude wirklich auf Zero-Emission aussteuern müsste.
Weil du verkaufst ein Chevy und kaufst Elektroautos.
Genau. So. Und da eine letzte Frage von mir, bevor ich nochmal an die Sandra übergebe, ist, entsteht aus dem Ganzen nicht irgendwie eine Blase? Also wenn ich jetzt höre, was Microsoft und diese ganzen Investments in diese ganzen Klima, danke, ist das nicht irgendwie, könnte uns da nicht eine Blase drohen in dem Bereich?
Also es ist eine Metamorphose, es ist genau dasselbe wie ESG. Hm. ESG war am Anfang ein Riesenhype, alles super, alles an losgerannt, ich in der ersten Reihe ganz vor mit der grünen Fahne, eigentlich, und dann reduziert sie sich. Aber so ein Pfad, das ist ja kein kauder Wanderweg, sondern das ist wie bei mir im alten Vorland, da gehst du auch nicht kauder auf den Berg, sondern du gehst den Neander auf. Genauso wird es da auch. Man muss aber auch schon dazu sagen, so stimmt es nicht. Da ist schon sehr viel mehr passiert, als was die glauben. Mhm. Zum Beispiel, ganz einfach, primitives Handwerk ist bei uns, wir haben es nicht in den Bauern. Die Franzosen, die Dänen und die Nordics haben sie in den Bauer. Oder? Und die Dänen haben vor allem das Thema CO2 auch schon mit Schwellwerten, mit Grenzwerten. Mehr wird da gar nicht mehr gebaut. Da brauchst du gar nicht mehr. Was mir jetzt dazu bringt, dass es keine Blase sein kann, und das ist für das Kredit interessant, Alex, das ist ein handelbares Produkt. Das ist echtes Geld. Da tun echte Menschen echtes Geld. Und das wird echt zum Trade. Und jetzt kommen wir ganz noch einen Schritt zurück zur Immobilie, weil du das mit dem Schäbi ansprichst. Das ist zum Beispiel auch so ein Painpoint für mich, wenn wir über Painpoints reden, in der ganzen ESG-Geschichte. Also bei aller Wertschätzung zu alle Kollegen, die sich mit ESG beschäftigen, aber ich kenne drei wirkliche Techniken, drei echte Bauingenieure, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und dort gehört es hin. Ja. Check it out. Es ist lieb und es ist total engagiert von alle, dass da tolle PowerPoint-Präsentationen bringt, aber das bringt uns nicht weiter. Wir brauchen jetzt endlich einmal Menschen mit einem Schraubenzieher und einem Franzosen in der Hand, der hingeht und sagt, das mache ich jetzt. Und genau das machen die Dänen zum Beispiel mit der CO2. Das ist das eine. Und mein zweiter großer Fanpoint in der ganzen ESG-Taxonomie-Geschichte ist ein Nutzwarting.
Entschuldigung, den Nutz.
ESG und Taxonomie-Geschichte.
Ja, ja.
Das sind nur zwei Dinge.
Ja.
Wir haben ja das Gebäudereferenzgeschichte, man weiß nicht, diese Gebäudereferenz sagt, sanier mal, bis wieder gut ist. Ja. Und die Taxonomie sagt, na, das ist ein Blödsinn, weil da produzierst du mehr CO2 mit der grauen Masse, als was am früher ist. Also, Blödsinn, zu schnell gewesen, ist ein Blödsinn, du musst das gleich so bauen, dass es super ist. So, jetzt komme ich zu einem Punkt und sage, ja, also zuerst einmal überlegt euch das. Dann sagt es uns, wie wir das machen sollen, ja. Und da kehrt einfach einmal von der Politik an den Tisch gerade. Und da muss einmal gesagt werden, nein, in Österreich, diese Richtung 200 Marsch, um, für sie ist ja ganz bleiben. Aber auf der anderen Seite muss man schon eins ganz klar sagen, liebe EU, liebe österreichische Regierung, liebe europäische Regierungen, denkt nur einmal über dieses Thema Abbruch nach. Weil es ist für uns ökonomisch nicht vertretbar, das 37. Ehemalige Bürogebäude im Randbezirk Wiens Transformation to Green zu machen. Nein, das geht einfach weg schon, das Zeug. Ja? Dann ist halt die graue Masse höher. Ja, das ist schon so. Aber on the long run macht es einen Sinn. Und jetzt springe ich wieder zurück zum Alex. Wenn du heute ein Haus kaufst, und das muss ja nicht mal 70er Jahre sein, sondern fahren wir nach Frankfurt, gehen wir auf den Mund 90er Jahre, da stellt sich jeder Investor hin, institutionell, und sagt halt, das ist leibend. Da habe ich einen 15-jährigen Mietvertrag und dann kommt von hinten das Risk Management und sagt, ja, okay, was machen wir nach 15 Jahren? Und jetzt sind wir in einer Phase, ich möchte es nicht laut aussprechen, sonst prügeln mich wieder tausende Kollegen, wir sind in einer Phase, wo im institutionellen Bereich entweder ein Mietvertrag gekauft wird mit dem Bewusstsein, dass das Ding noch 15 Jahre nichts mehr ist und wegkehrt. Fein, ist eine Strategie, damit kann ich leben. Aber dann brauche ich die Fähigkeit, Abbruch Neubau zu machen. Weil dieses Sanierungsding, das ist zwar bautechnisch keine Raketenwissenschaft und das ist ja sicherlich toll auf dem Papier und das ist ja sicherlich alles Glas, aber ich hoffe, da störe mal, dass es in 50%, 60% der Fälle für uns wirtschaftlich nicht vertretbar sein wird. Ja? Weil wenn jetzt hier Manage to Green vom Bürogebäude, was wird denn das? Das wird ein super Loft. Das wird alles toll hergerichtet und große Flächen und hin und her und 1000 und dann 25 Euro am Meter. Nein, das geht sich nicht aus. Im Verkauf werden wir es auch nicht. So. Und darum muss man schon mal politisch darüber nachdenken, wenn man nicht sagt, naja, das mit dem Abreißen des Tunnels war in den nächsten 20 Jahren in der CO2-Bilanz weh. Ja. Aber on the long run kann man für einen höheren Effekt und es wird für uns auch ökonomisch
genau, das ist ja der das kann man nicht so schwarz und weiß und zu sagen, das ist für die alten Gebäude, muss ich abreißen, kann ich nicht nur entgehen, sondern irgendwie ist es doch, weil die Gebäude halt ganz individuell in drei Jobs. Und dann machen wir auch ziemlich, dass wir so wie ein Bruder oder Scheiter wäre, oder das abzureißen. Aber politische Entscheidungen haben wir in diesem Podcast auch schon oft gesprochen.
Nein, und es kommt da immer wieder mein Thema mit den Nutzungsdauern, aber ich war als Student in einem Gebäude, wo wir nicht sagen, und wir sagen nicht, wo wir gerade sitzen, aber ich war als Student in den 90er Jahren und haben mir die Baustelle angeschaut. Und jetzt, wenn ich dort durchgehe, ist es eigentlich wieder Rohbau.
Ja.
Also sind wir wieder bei den Nutzungsdauern-Thematiken.
Ja, und das ist ja genau das, was man sagen muss. Das ist genau die Aufgabe der richtigen ESG-Menschen. In den nächsten 5 bis 10 Jahren, bis dieses Trading-Ding vom CO2 richtig ausspringt, ist die Analyse des Gefolges. Ja? Und dann auch den Mut haben zu sagen, boah, das ist wirtschaftlich nicht vertretbar, wir müssen das anreißen, ist ein Punkt. Und da kommen wir zu neuen Baustoffen. Da kommen wir zum Thema zirkulares Bauen. Da kommen wir zum Thema Recycling. Und dann kommen wir zu etwas, ja, das zirkulare Bauen ist heute noch Nische irgendwo. Aber 2 große österreichische Bauunternehmen sind auf dem ganz stark drauf. Und das sage ich nämlich jetzt nur eins, warum das so wichtig ist. Ich meine, man kriegt einen am Rand immer mit diesen seltenen Erden oder sonstigen Sachen. Das ist nicht nur das denn, sondern wir haben es gesehen, durch Kriege, durch Corona oder sonst irgendwas, Lieferkettenproblematik. Wir müssen schon drüber nachdenken, wie es mit unseren Rohstoffen wirklich weitergeht. Und das ist ein Teil davon, das zirkulare Bauen. Und das soll, wer immer mich jetzt da hört, bitte aus seiner Nische rauskommen, wenn ich mir uns endlich sagen, wie es geht. Und bitte kein Trauerbauen.
Kannst du kurz erklären für die Hörerinnen und Hörer, worum es da geht?
Das zirkuläre Bauen hat eigentlich 2 Aspekte. Der eine ist die Möglichkeit, dass wir aus den bestehenden Materialien neue Baustoffe gewinnen. Da gibt es Möglichkeiten. Und der zweite Teil ist, und das ist der weitere spannende Teil, weil ich bin jetzt nicht der große Abreißer der Nation, im Gegenteil, ich bin eher der konservative heute, aber der zweite Teil ist natürlich, um Zukunft so zu bauen, dass wir die Baustoffe zu einem gewissen sehr hohen Prozentsatz, 100%, werden sie nicht ausgehen, wiederverwenden können. Und das ist einfach nur gescheit. Ja, aber es ist sogar viel mehr. Es ist eine lokale Wertschöpfung. Ja, es ist im zweiten Unabhängigkeit machen der eigenen Wirtschaft von irgendwelchen, was man da angebrochen hat, Lieferketten oder sonstigen Sachen. Das ist eine total gescheite Geschichte. Ja, schön, dass wir da jetzt 30 Jahre braucht haben, dass wir draufgekommen sind, weil mit denen wir gerne wirklich Geld verdienen können. Aber auf der anderen Seite ist das genau der Punkt, wo man sagt, Techniker. Ja, und das ist genau das, was ich in der Branche zurufe. Ich bin ein ganz toller Berater und du bist ein ganz toller Investment-Office und du bist eine super Bewerterin. Aber uns braucht im Moment kein Mensch, sondern wir sind eigentlich die Strategien und Ideen verbinden müssen, die waren wunderbar zu kriegen, wenn wir die besten Ideen haben. Aber wir kennen keinen oder 2 oder 3 oder vielleicht kennen wir 30 miteinander das umsetzen. Und das ist der Painpoint an der Couch. Nämlich als Ganzer.
Viele haben viele gute Ideen und die Frage ist, wer setzt das Ganze um?
Und das bringt mich noch zu einem Punkt, was mir noch ganz
gut wir haben Zeit.
Das ist ein Thema, das man in der Branche seit immer nachschaut. Die Bau- und Immobilien sind zusammen die größten Branchen in ganz Österreich.
Ja.
Punkt. Wir sind zu schwach zu lobbyieren. Wir haben lauter kleine super Verbände, ja.
Genau.
Alles richtig, alles in seinem Segment.
In jedem Bundesland,
alles richtig. Aber warum kann die Regierung das mit uns machen, wenn wir noch nie Anführung gestellt haben, der gesagt hat, ich bin die Bau- und Immobilienfrasch und ich erkläre dir jetzt, was ich brauche, damit wir für das Land was arbeiten. Und das ist schon auch etwas, wo ich sage, nein, in Deutschland, ZIA, GIF, das sind Riesenorganisationen, ja. Wir sind so kleinteilig, ja. Und bei aller Wertschätzung zu den Kollegen, die da private Zeit einstopfen, die ihr Hirnschmalz dort einstopfen, das bringt uns nichts, weil uns keiner sieht.
Ja.
Und darum meine ich schon lange, die Zusammenführung von Bau- und Immobilienbranche mit allem, was dazugehört,
ja,
ist eine Kraft, wo nicht einmal die stärkste Regierung sagen kann, wir schauen zu.
Aber was hindert uns daran, uns zusammenzuschließen?
Das, ja, nein, persönliche Eitelkeiten.
Ja, das muss man schon klar sagen. Also ich hätte es jetzt genauso gesagt.
Jeder will Präsident.
Ich bin auch in dem Transformationsprozess, ja, dass ich die Dinge ansprechen darf. Es geht darum. Ja, es macht jeder sein Verbandal und sein Ding. Und ich war ja selber bei einem Investorenverband. Ja, da macht man dann einen Termin mit dem Finanzminister und der nächste macht einen Termin mit dem Sozialminister. Und das ist der Punkt, oder?
Das ist der Punkt, ja, genau. Das ist genau das, wo ich aber sage, was mir schon ganz wichtig ist, ja. Weil man kann uns nicht trennen, aber uns die Baulobbyisten nur so oft probieren. Es ist Bau- und Immobilienbranche.
Ja, warum? Ich stehe ja auch darum, uns trennen.
Ich, das weiß ich auch nicht. Ja.
Und der eine funktioniert oder den anderen.
Und das ist genau das. Und da geht es ja um Budgets und da geht es ja um Mittel, die frei werden, wenn man in solchen Vereinen ist. Bei aller Wertschätzung.
Nein, man muss es klar ansprechen, wenn man in Österreich sieht, auch der Föderalismus, Bundesländer, was auch immer, Kammern, Strukturen, das ist einfach bei uns ein Thema.
Genau. Das ist etwas, was wir vielleicht mal ganz klar diskutieren sollten, dass wir sagen, wenn wir dieses Thema, und jetzt kommen wir nämlich zu unserem Ursprungsthema dazu.
Perfekt, am Ende. Das
weil wir es uns nicht schaffen, eine große, schlagkräftige, für die Wirtschaft entscheidende Position in dem Land nach außen zu transportieren, und mit einer Stimme zu sprechen, können wir die Themen, die wir da diskutieren und was wir glauben, dass gescheit ist, niemals umsetzen. Und das war genau das, was ich am Anfang gemeint habe. Die deutschen Kollegen, RSJS, De Gober, die haben lobbyiert zu dem Thema Omnibus, dass es eine Freude war. Und auf einmal hat es was gebracht. Und wir sitzen da wieder bei aller Wertschätzung in unseren Podcasts und auf unseren Podien. Und keiner geht hin zum Herrn Stockland und vor allem jetzt zum Herrn Barber und sagt zu ihm, ich verstehe das alles, was du da machst. Aber ich erkläre dir jetzt einmal, was da am Schluss rauskommt und was du alles übersehen hast. Und da brauchen wir die Baubranche dazu, weil die sind die mit den Schraubenzieher und mit dem Franzosen. Und die brauchen uns, weil wir wissen, wie der Markt funktioniert. Und darum muss man da eines. Und aber also abzuschließen, das brauchen wir alles nur, damit die Immobilie weiterhin wirtschaftlich bleibt, aufgrund der sektoralen Öffnung des ETS zur Immobilienaussage. Und dort werden wir brav einzuladen. Ob es die kleinen Häuselbauer betrifft, weiß ich noch nicht. Rechtlich publiziert ist auch noch nicht dazu. Aber was du mit der österreichischen Industrie, wo über diesen ETS sprichst und du unterschiedliche Möglichkeiten zu haben, die sehen das gar nicht mehr so, ne? Die sehen das als Innovationszeit. Die sehen das schon auch ganz klar, dass beim Geld zu verdienen ist, ja, wenn man da vernünftige Familie. Und wir müssen uns, und das ist mein Abschlusssatz, ich war international unterwegs, ich war international einiges unterwegs. Wir müssen einfach ein bisschen offener werden zu dem, was sich in der Welt tut, wenn man das Thema Klimaerwärmung, Treibhausgaseffekte, CO2-Reduktion, aber auch die Immobilienwirtschaft global sehen muss und die globalen Lösungen unserer Probleme. Darf ich noch einen Abschlusssatz sagen?
Unbedingt.
Dann höre ich auf. Mein ehemaliger Global Leader Real Estate von dem Wirtschaftsprüfungsnahen Unternehmen, bei denen wir waren, der hat mir einen ganz wichtigen Satz gesagt. In dem Netzwerk, in dem ich dort gearbeitet habe, gibt es kein Problem, das ich erkenne, das im Netzwerk noch keiner gelöst hat. Und genauso muss man die Immobilienbranche mittlerweile sehen. Jedes Problemchen, was wir uns hier ausdenken, hat ein Däne, ein Südfranzose, ein Bengale schon gelöst. Und da müssen wir ein bisschen offen werden in einer globalen, KI-gesteuerten Welt und keine Angst vor Neuerungen haben. Das ist ja auch sowas. Das ist die große Transformation der österreichischen Immobilienbranche. Das ist nicht Manage the Green oder sonst irgendwas, sondern dass wir unser Mindset in diesen 30 Jahren, die wir in der Bubble in Österreich gesessen sind, endlich ändern müssen. Weil sonst sind wir schlichtweg beifuchern.
Ja. Vielen Dank, Peter. Gefüllte 3 Stunden in 31 Minuten. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ein runden Schlag.
Ja, na, in positiven Sinne.
Und eine Bewertung für den Aufbau als einer Lobby.
Ja, der Real Pain Lobby. Ja, ja, ich habe schon eine Präsidentenidee. Na gut, also. Gut, vielen Dank, lieber Peter.
Danke für die Einladung.